Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Annika.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wohlgenährt nach einem recherchereichen Tag.
Oh Gott, ja. Erinnere mich bloß nicht daran.
Und du kamst immer wieder um die Ecke. Wollen wir wirklich, es sind nur 3 Monate. Mhm. Wollen wir dafür wirklich eine Interesse? Ich meine, 9 Jahre waren es beim letzten Mal. Müssen wir wirklich? Und glaubst du nicht, es sollte doch alles irgendwie? Und was meinst du? War meine Idee richtig?
Also, die Historikerin in mir sträubt sich dagegen ohnehin, dass ich überhaupt irgendwann mal auf die Idee gekommen wäre, wir würden keine Interimsfolge für 3 Monate ansetzen. Vor allem 3 Monate im Jahr 1937. Also, es tut mir weh, das zu sagen, aber ja, du hattest recht.
Und hiermit ist es jetzt für immer auf digitalen Datenträgern festgehalten. Ich hatte recht.
Aha. Es tut weh.
Also es geht heute ja um den Zeitraum zwischen Brief 14 und 15, also immer von den veröffentlichten Briefen. Wir wissen natürlich, da werden wir heute auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass ja auch noch Briefe zwischendurch geschrieben wurden seitens Tolkien. Hast du nochmal eben als Historikerin kurz für uns den Zeitraum?
Ja, der letzte Brief ist Brief Nummer 14 vom 28. Mai 1937. Das heißt, unser Zeitraum beginnt am Tag danach, am 29. Mai. Und Brief Nummer 15 wird geschrieben am 31. August. Das heißt, der Zeitraum ist der 29. Mai bis 31. August 1937.
Und wie bei Interimsfolgen üblich, machen wir es im Wechsel, damit es kein Monolog wird. Mhm. Ich weiß nicht, welche Daten Annika rausgesucht hat. Annika weiß nicht, welche Daten ich rausgesucht habe.
Stimmt, zu viele.
Das heißt, wir werden uns gegenseitig abklopfen. Aber ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass mein Termin der erste ist.
Ja?
Ja. Und zwar möchte ich mit dir ins Jahr 1802 zurückgehen.
Warte, Moment mal. Wir haben gerade den Zeitraum festgelegt. 1802 lebt noch nicht mal ein gewisser John Ronald Royal
Tolkien. Ja, aber der 30. Juni.
Ja.
1802 ist elementar dafür, dass wir jetzt hier sitzen.
Ach, herrje. Wer wird denn da geboren?
Wir befinden uns in Black Northley. Das liegt in der Grafschaft von Essex im Osten Englands. Wir befinden uns so circa 70 Kilometer nordöstlich von London. Mhm. Zu der Zeit 1802 brauchte man mit einer Reise per Pferdekutsche von London nach Black Northley in Essex ungefähr 8 bis 10 Stunden.
Jetzt wissen wir auch, was du den ganzen Tag über recherchiert hast. Alter.
Ich bin in ein dezentes Rabbit Hole gefallen.
Ja, okay.
Wie gesagt, 8 bis 10 Stunden gedauert, je nach Wetter, also Straßenverhältnisse und Art der Kutsche natürlich. Aber warum springen wir jetzt gerade auf den 30. Juni 1802?
Das frage ich mich auch.
Dort wird ein gewisser Jacob geboren.
Mhm.
Klingelt's? Spielst du mal beim Nachnamen, würde es bei dir klingeln.
Ist das der Klavierbauer-Vorfahr von Tolkien?
Nein.
Okay.
Es ist Jacob Unwin.
Oh.
1802 bis 1855. Und zwar begann er im zarten Alter von 14 Jahren im Jahr 1816 eine Ausbildung im Druckereigewerbe.
Er wird tatsächlich da geboren. Ich habe, als ich vorhin gefragt habe, wer wurde denn da geboren, das war einfach so aus der Luft gegriffen.
Richtig, da wurde er tatsächlich geboren.
Okay.
10 weitere Jahre später, also mit 24, gründete er 1826 in Cornhill, London, ein Unternehmen, der später unter dem Namen Jacob Unwin Steam Printers bekannt wurde.
Oh, eine Dampfpresse.
Ja, und schließlich in Gresham Press bzw. Unwin Brothers überging. Nach dem Tod von Jacob Unwin im Jahre 1955 übernahmen seine Söhne George Unwin 1838 bis 1906 und dessen jüngerer Bruder Edward Unwin von 1840 bis 1933 die Leitung des Betriebs. Kleiner juristischer Einblick. weil ich einfach witzig fand. Im Jahr 1902 wurde Unwin Brothers als Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen The Gresham Press eingetragen. Edward Unwin übernahm den Vorsitz des Vorstands, während sein Sohn Edward Unwin sowie George Unwin und George Soundy Unwin als Direktoren fungierten. Und jetzt kommen wir so langsam dazu, schon eine Idee?
Naja, es wird wohl um Allen und Unwin gehen.
Genau, am 4. August 1914 beteiligt sich Edward Unwin mehrheitlich an der Firma George Allen and Sons. In der Folge wurde das Unternehmen in George Allen and Unwin umbenannt. Aber warum ist das jetzt so wichtig? Wieso fange ich jetzt an?
Naja, weil wir ja in Vorbereitung sozusagen auf die Veröffentlichung vom Hobbit stehen gerade und da ja Allen and Unwin als Verlagshaus ohnehin wichtig ist.
Hat damit aber nichts zu tun.
Naja, es wird ja irgendwie um Stanley und Rayner Unwin gehen.
Eben nicht.
Okay, jetzt bin ich verwirrt. Klär mich mal auf.
Im Mai startet die Firma.
Mai welche Jahre?
1937, okay. Entschuldigung. Mit dem Druck von 1500 Exemplaren des Hobbits. Und die Firma heißt Unwin Brothers.
Aber wir sprechen doch schon die ganze Zeit von Allen and Unwin zu dem.
Die Druckerei. Die sie druckt.
Die Druckerei.
Allen and Unwin hat sie ja nicht gedruckt. Das ist ein Verlagswesen, das ist einfach. Und das heißt,
okay.
Edward Unwin hat sich in einen Verlag eingekauft und seiner ebenfalls ihm gehörenden Firma die Druckaufträge zugeschustert.
Ach krass, das ist ja heftig und schlau.
Ja.
Okay.
Das heißt, dadurch, und darum meinte ich, ohne den würden wir hier nicht sitzen, weil ohne den Großvater, unabhängig davon, dass er jetzt die Druckerei gehabt hat, ist ja erst das Vermögen und das Liebe zum Buch bei Edward Unwin und dem späteren Einkauf bei George Allen and Unwin und die Möglichkeiten, die sie zu dieser Zeit hatten, dadurch, dass sie mit Sicherheit auch einen Firmenpreis bekommen haben, also nicht unbedingt den marktüblichen Preis bezahlen mussten, war dieses komplette Konglomerat rund um Tolkien, und es war ja auch Unwins Sohn, der das Teil ja gelesen hat. Das heißt,
Rainer,
ohne diesen kompletten Weg des Großvaters mit 14 eine Druckereiausbildung zu beginnen und die Gründung einer eigenen Druckerei, wäre es fraglich, ob der Hobbit und damit der Herr der Ringe überhaupt veröffentlicht wurde. Also dass Tolkien sie geschrieben hatte, kein Thema.
Das ist erstmal unabhängig vom Verlag. Ich meine, vielleicht hätte sich irgendwie ein anderer Verlag gefunden oder aufgetan.
Aber es war ja eine Angestellte von Allen and Unwin.
Ja, ja.
Es war die Ansicht, ein Kind muss es lesen. Mhm. Das Kind ist in direkter Nachfolge. Also wir würden jetzt hier wahrscheinlich nicht in der Form sitzen.
Oh.
Wenn.
Danke, Jacob.
Am 30. Juni 1802 nicht ein gewisser Jacob Unwin geboren wurde mit einer Liebe zum Presse. Und ich habe es gerade gesagt.
Ei, ei, ei.
1500 Exemplare wurden von den Unwin Brothers gedruckt. Im Mai 1937. Das heißt, das Buch ist zu diesem Zeitpunkt auch fertig. Wir haben ja auch in den letzten Briefen nur noch über den Schutzumschlag geschrieben.
Mhm.
Und das ist daran, das habe ich leider nicht rausgefunden, welche Firma genau, aber die Schutzumschläge wurden separat von der Firma FGS gedruckt.
Ach, okay, gar nicht bei Unwin.
Nein, das war aber jetzt auch nichts Untypisches.
Naja, so ein Umschlag ist wahrscheinlich ja auch nochmal was anderes als ein Buch, also eine Buchseite.
Ja. Wie gesagt, das passierte noch im Mai. Wir werden heute noch mehrmals auf diese Firma und dieses Konglomerat zurückkommen.
Okay, bin gespannt.
Während der nächsten Monate. Da habe ich jetzt aber für den Mai erstmal nichts mehr. Also wir sind jetzt soweit. Der Hobbit wird in Druckbögen gedruckt. Und zwar nur gedruckt. Mehr nicht.
Okay, ich bin gespannt. Also ich habe zwei Daten, mit denen ich schon länger... Also die ich schon länger mit mir rumtrage in diesem Jahr 1937, weil die nicht genau zu datieren sind. Oder zumindest habe ich nichts rausgefunden. Wahrscheinlich kann man das schon, aber dann müsste man bei dem einen bei einem Museum anrufen und so weiter. Das kann man alles machen. Ich habe es mir jetzt mal gespart und dachte mir, wenn wir jetzt eine Interimsfolge für das Jahr 37 haben, dann nehme ich da einfach diese zwei Daten, die nicht genau auf einen Monat, zumindest heute, zu datieren sind und bringe die mal an. Und zwar das eine begegnet uns immer wieder, wenn wir in verschiedenste Tolkien-Richtungen in Deutschland auf der Autobahn fahren. Es geht nämlich um den deutschen Bauingenieur Konrad Zuse. Wir fahren nämlich immer wieder am Konrad-Zuse-Museum vorbei und sagen jedes Mal wieder, nächstes Mal müssen wir da mal hin. Jetzt müssen wir es wirklich mal machen. Der stellt nämlich die Rechenmaschine Zuse Z1 fertig, 1937. Die arbeitet als erstes frei programmierbares Rechenwerk mit binären Zahlen. Also wirst du dich sehr darüber freuen über diese Info. Als ITler ist jedoch wegen mechanischer Probleme unzuverlässig. Und die Z1 ist dann, später wird die durch Bombenangriffe auf Berlin 43/44 zerstört. Und in den 80er Jahren baut Konrad Zuse die Z1 für das damalige Museum für Verkehr und Technik, heute Deutsches Technikmuseum, nach. Und auch bei diesem Nachbau verhaken sich wieder die Schaltglieder, die damals schon zu dem technischen, zu diesen mechanischen Problemen geführt haben. Aber genau, fertiggestellt wird die eben 37.
Und weißt du, warum Zuse diese Rechenmaschine gebaut hat?
Ja, Zitat, ich bin zu faul zum Rechnen.
Genau.
Das fand ich nämlich so schön, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich mir dachte, das könnte auch ein Spruch von dir sein, der du ja oft Sachen programmierst und sagst, ja, ich bin einfach zu faul. Das fand ich irgendwie witzig. Gut, dann gibt es noch eine zweite Begebenheit 1937, wo ich auch kein genaues Datum herausfinden konnte. Und zwar wird da die britische Graham Land Expedition abgeschlossen. Das ist eine britische Antarktis-Expedition.
Oh ja, über die habe ich neulich erst wieder, gab es wieder irgendwie einen Jahrestag oder...
Ah, vielleicht kann man es dann dadurch ja auch dann vielleicht genauer datieren. Ich habe jetzt auf einer kurzen Recherche nichts Genaues gefunden. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Genaues Datum jetzt nicht. Also war auf WDR-Zeitzeichen, wie gesagt, immer eine Empfehlung wert.
Aber da muss es ja eigentlich ein genaues Datum geben, weil Zeitzeichen ist ja mal heute vor x Jahren, oder?
Ja, aber es kann auch einfach sein, dass es da einfach nur darum ging, dass die Ehefrau des Kapitäns den nächsten Suchauftrag ausgelöst hat.
Ja, okay, alles klar. Naja, also da auf jeden Fall.
Aber die Expedition, also es ist so witzig, wie so manche Namen einfach reichen.
Das ist echt lustig.
Ja, die Graham-Expedition, hier, Mannschaft verschollen, man weiß bis heute nicht genau, was irgendwie damit passiert ist.
Also da, bei der zumindest scheint es ganz gut ausgegangen zu sein, weil also die würde 34 begonnen, diese Graham Land Expedition, die wird abgeschlossen und die wurde zu geophysikalischen und Forschungszwecken in Graham Land unternommen, deswegen auch Graham Land Expedition.
Okay.
Aber da habe ich jetzt, ich habe aber jetzt nicht super weit recherchiert, weil ich hatte so viele Kaninchenlöcher, spätestens dann auch für die tatsächliche Briefe-Analyse-Folge.
Heute ist ja eher so die Anni-Historikerin Herz-Erwärmen Folge.
Ja. Ich bin sehr gespannt, wie lang die Folge wird. Okay, dann habe ich noch was für den 31. Mai. Du warst ja mit dem Mai erstmal.
Nein, ich habe auch für den 31. Mai
auch noch was. Okay, gut, dann mach.
Und zwar schreibt Tolkien mal wieder eine Notiz, eine Nachricht, ein kurzer Brief jetzt nicht gewesen sein, an Lionel Selt, dem Kämmerer des Pombrick College. Und er entschuldigt sich nämlich, dass er an diesem gleichen Tag, am 31.05., auf einen Besuch des Theaterstücks leider verzichten muss, da einer seiner Söhne, in diesem Fall Christopher, wegen einer Blinddarmentzündung operiert wird. Und das wird Tolkien jetzt nämlich auch noch ein bisschen weiter beschäftigen.
Oh, das ist auch echt in den 30er Jahren kein Spaß. Ist ja auch heute noch, sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Also die OP ist heutzutage kein Akt, aber heute eine Blinddarmentzündung nie auf eine leichte Schulter.
Genau, ja.
Und was hast du am 31.?
Ja, auch nichts wirklich Schönes. Und zwar wird das deutsche Panzerschiff Admiral Scheer zerstört als Strafaktion für den Angriff auf die Deutschland, auch ein Schiff, mit Luftunterstützung einer Küstenbatterie der Volksfront. Und zwar geht es um die spanische Stadt Almeria. Also wir befinden uns im spanischen Bürgerkrieg. Das hätte ich vielleicht als erstes sagen sollen.
Ja, und welches Schiff war das jetzt?
Das deutsche Panzerschiff Admiral Scheer.
Wird von der Deutschland zerstört?
Nein, das zerstört als Strafaktion für den Angriff auf die Deutschland mit Luftunterstützung eine Küstenbatterie der... Also,
okay.
Warte mal. Warte.
Es klang gerade so, als ob das deutsche Admiralschiff vernichtet wurde.
Nein, es gibt in Spanien, in Almeria, das ist eine Stadt in Küstennähe, gibt es eine Küstenbatterie von der spanischen Volksfront.
Um die Schiffe aufzuladen.
Nein, ich gehe da jetzt einfach nicht ein. So, vorher ist die Deutschland, auch ein Kriegsschiff, von den spanischen Gegnern, also Spanien Bürgerkrieg, ne? Wir haben ja zwei spanische
zerstört
Gegner,
worden und darauf
zerstört worden. Und als Strafaktion oder als wie sagt man?
Vergeltungsaktion
zerstört jetzt das deutsche Panzerschiff diese Küstenbatterie.
Okay, mit Luftunterstützung.
Mit Luftunterstützung. Dabei werden 19 Menschen getötet, 50 weitere verletzt und 35 Gebäude zerstört. Also das Ding war ziemlich groß, dieser Angriff. Und ich habe es deshalb mit aufgenommen, weil es einfach auch zeigt, wie halt, obwohl der Bürgerkrieg in Spanien passiert, auf spanischem Grund und Boden, es trotzdem halt immer wieder halt auch europäische Länder sonst halt irgendwie noch betrifft, kommen wir später auch noch dazu. Und wie halt vor allem das Deutsche Reich da halt schon sehr mitmischt in diesen ganzen Kriegsaktionen halt in Spanien und da halt natürlich dann die faschistische Seite sehr unterstützt und gegen die republikanische Seite halt sich im Krieg befindet. Weil das ist halt was, was halt ganz oft so, wenn man auf die deutsche Geschichte schaut, halt einfach so, ja okay, gut, da war halt noch spanischer Bürgerkrieg, geht uns in Deutschland ja nichts an. Das stimmt halt einfach nicht.
Kommen wir zum nächsten Monat. Mhm. Hast du etwas monatlich Allgemeingültiges?
Nein, also das waren die zwei Sachen, die ich anfangs gesagt hatte, ist das Einzige, was ich nicht genau datieren kann. Alles andere ist fest.
Gut, dann springe ich einfach mal rein, wie ich im Wertzahn gerade gesagt, so im Juni 37 verbringt Tolkien viel Zeit damit, sich um seine Kinder zu kümmern. Klar, wenn du irgendwie so eine OP hattest. Also wir wissen auch beide, dass er es überlebt hat.
Ja, gut.
Aber wie gesagt, Christopher ist schwer krank. Tolkien selbst wird in diesem Monat auch noch krank.
Oh nein.
Ja. Und er entwirft ein ornamentales Umschlagsdesign für die Hobbit-Bindung. Mit Bergen, Monden, Sonne und geflügelten Drachen noch. Also da ist er immer noch nicht happy mit der Gesamtsituation. Das ist so das, was Tolkien direkt hat. Jetzt hätte ich direkt auch was am 1. Hast du da auch was? Weil ich habe ja noch das andere dauerbegleitende Rabbit Hole, was ich ja auch noch klären muss. Gut, weil am 1.6. schreibt C.A. Firth an Tolkien, indem er Bezug auf Tolkiens Brief an Houghton Mifflin geschrieben hat und er ja die drei Silmarillion-Zeichnungen geschickt hatte und bittet Tolkien, das genehmigte Hobbit-Bindemuster zurückzugeben, das er zwischenzeitlich erhalten hat.
Das Hobbit-Bindemuster.
Ja, da kommen wir gleich zu. Mhm. Er stimmt zu, die Wellenlinien, was Tolkien angemerkt hatte unter dem Titel auf dem Einband zu entfernen, meint jedoch auch, dass etwas am Rand nötig sei. Vielleicht ändert Tolkiens kleines Design den Effekt, also das, was Tolkien ja gerade eher am Basteln ist. Die Schriftart soll von Kursiv zu Antiqua geändert werden und die Veröffentlichung ist nun für September geplant. Allen und Unwin werden ungebundene Vorab-Exemplare an C.S. Lewis und dem Herausgeber des Oxford Magazine senden.
Mhm. Der Russell Makes, den wir im letzten Brief zum ersten Mal erwähnt hatten. Sehr schön.
Korrekt. Und nein, aufgrund der Vielzahl an Namen und Geschichten, die wir rausgesucht haben, gibt es keine eigene Person innerhalb dieser Interimsfolge.
Darf ich kurz spoilern? Das wird nächste Folge echt lustig.
Ja, auf jeden Fall hatten wir es gerade gesagt, da ist ja gerade noch so eine Druckerei am Werk. Mhm. Und zwar hat Unwin Brothers ja 1500 Exemplare gedruckt. Das ist erst im Juli, da kommen wir erst nächsten Monat zu.
Oh, na toll.
Dann schiebe ich das einfach auf den nächsten Monat.
Okay.
Und jetzt muss ich die ganze Zeit hin und her scrollen. Nee, das war im Juli. Das heißt, ich habe jetzt erstmal nichts mehr.
Okay.
Da kommen wir dann gleich zu.
Für den ganzen Juni hast du nichts mehr?
Korrekt, ich habe jetzt ganz viel im Juli.
Das ist lustig, weil ich habe ganz viel im Juni. Dann wird das erst ein Juni-Monolog von mir und dann ein Juli-Monolog.
Ich werde versuchen, dich zu hinterfragen.
Oh Gott, okay. Vielleicht schmeiße ich da noch ein paar Sachen raus.
Brauchst du dich, ich schmeiße ja auch keine raus.
Na gut, also das heißt, im Juno hast du jetzt echt gar nichts mehr.
Nein, wow. Also nichts, was jetzt wirklich
ja, okay.
Ein paar Briefwechsel hin und her. Und aber das ist, um das zu erklären, was es damit auf sich hat, bräuchten wir so viel Zeit und es ist so irrelevant.
Ja. Ja, also ich habe auch ein paar Sachen dann auch ein bisschen dann gekürzt, weil ich mir dachte, das ist einfach auch zu schwierig zu erklären. Und wir wollen uns ja nicht irgendwie eine halbe Stunde von dieser, sagen wir mal, 3 Stunden Interimsfolge mit dem aufhalten, jetzt mit Tolkien selber vielleicht in seinem Alltag weniger zu tun haben. Naja, was er wahrscheinlich mitbekommen haben wird, der gute Tolkien, ist am 3. Juni, heiratet nämlich der Duke of Windsor, vormals bekannt als britischer König Edward VIII., die Amerikanerin Wallace Simpson. Das war ja dieser Skandal, weswegen er dann zurückgetreten ist, kann man das sagen, oder abgedankt hat als König. Sein Bruder dann König wurde und so weiter und so fort. Und jetzt ist eben am 3. Juni hier die Hochzeit. Kein Mitglied des britischen Königshauses war bei den Feierlichkeiten anwesend. ja, wahrscheinlich hätten sie auch nicht gedurft oder hätte es nicht zum guten Ton gepasst, wenn sie es gewollt hätten. Am 4. Juli hält die Kriegsmarine des Deutschen Reiches vor Helgoland ihre ersten Manöver ab, seit die Insel unter Missachtung des Versailler Vertrags wieder befestigt worden war. Nur eine kleine Flotte nimmt daran teil, weil so viele Schiffe in Spanien im Einsatz waren.
Jetzt muss ich mal, was bedeutet Helgoland wieder befestigt?
Helgoland ist ja, das kannst du ja bis heute besichtigen, da sind ja Bunkeranlagen und Co. Und das geht teilweise auch auf den Ersten Weltkrieg und die Aufrüstung zurück.
Aber und wer, also im wessen Hoheitsgebiet lag das?
Deutschland, also das Deutsche Reich.
Aber warum machen die Deutschen dann die Übung?
Weil ihnen das gehört, ja? Sozusagen. Der Versailler Vertrag hat ja das Deutsche Reich nach dem Ersten Weltkrieg ja sehr unterjocht, wird es ja immer so in der Propaganda genannt. Und es wurden sehr viele Dinge verboten. Und unter anderem halt eben geht es hier auch um Helgoland, dass halt da eben keine Manöver abgehalten werden dürfen, dass nicht genutzt werden darf und so weiter. Und das wird halt missachtet von den Nazis, weil sie es eben doch machen. Das ja. ist dieser Teilsatz hier.
Und welche Armee ist jetzt da zum Üben?
Die Deutsche.
Okay, das heißt, sie befestigen sich und machen gleichzeitig eine Militärübung daraus.
Genau, also sie ist, Helgoland ist wieder befestigt worden, was es nicht hätte dürfen.
Gut, deine Formulierung klang gerade schon wieder komplett missverständlich.
Okay.
Es klang für mich so,
ja.
weil Helgoland von einer fremden Macht irgendwie besetzt wurde, befestigt wurde,
ja.
haben die Deutschen ein Militärmanöver okay. dort gemacht, aber es gehörte zusammen.
Ja, das ist halt im Prinzip wie so eine Art Übung.
Ja, sie machen einfach beides. Sie befestigen es ja. und üben gleich wieder.
Ja. So. Ja. Okay, schauen wir mal von Spanien nach Italien. Am 7. Juni, aber auch Deutschland, also das Deutsche Reich. Am 7. Juni erhalten nämlich Benito Mussolini und Galeazzo Ciano den Verdienstorden vom Deutschen Adler. Und sie werden damit die ersten Träger dieser Auszeichnung, die zur Ehrung ausländischer Staatsangehöriger eingeführt wurde vom Deutschen Reich. Also, ja.
Ja, Tolkien und Mussolini, das war
ja.
eine crazy Kombi.
Ja.
Aber würde jetzt hier auch komplett den Rahmen sprengen.
Ja, voll. Vor allem, wenn du das Ganze in die Jetztzeit noch mitnimmst und überträgst, was hier gerade mit Meloni und Co. halt ja. läuft.
Aber nicht Scholz und Meloni.
Nein, immerhin. Oh Mann. Okay. Wir machen zu viele Anspielungen, die wir nicht auflösen. Das sollten wir vermutlich lassen. Aber wenn wir die Leute dazu bringen, sich für Geschichte zu interessieren, ist alles gut. So, ich fand es auf jeden Fall spannend. Ehrung ausländischer Staatsangehöriger, die sich um das Deutsche Reich verdient gemacht haben. Ausgerechnet Mussolini, einer der ersten Träger dieses Verdienstordens. Was Schöneres. Am 8. Juni wird die Carmina Burana von Karl Orff in Frankfurt uraufgeführt. Einer meiner absoluten Lieblingskompositionen. Das Werk ist einfach so gigantisch. Und die mittellateinischen und mittelhochdeutschen Texte stammen aus dem gleichnamigen mittelalterlichen Lied- und Dramentexten. Carmina Burana. Kennst du, magst du, hörst dir an. Super, super toll. Super geil. Ist wirklich sehr episch. Wird auch tatsächlich sehr oft auch mit, also auf YouTube gibt es ganz viele so, ich sag mal, epische Schlachtenvideos und so, auch aus dem Herrn der Ringe, die dann mit Carmina Burana irgendwie untermalt werden. Am gleichen Tag, 8. Juni, haben sich in London Vertreter aus Argentinien, Australien, Großbritannien, Irland, Norwegen, Südafrika, Deutschland und den USA darauf geeinigt, die gefährliche Abnahme der weltweiten Walbestände durch den Walfang zu stoppen. 1937. Besser später als nie. Auch am 8. Juni, krasser Tag in der Geschichte. Das deutsche Postministerium ordnet an, dass alle Nicht-Arier in den Ruhestand gehen müssen. Also Menschen, die keinen Arier-Nachweis erbringen können oder wollen, wie im Falle Tolkien viel später, dürfen nicht mehr beim Postministerium
aber werden
arbeiten.
Werden pensioniert.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob die wirklich dann auch bezahlt worden sind weiterhin. Also ob die eine Pension bekommen haben. Das wäre mal noch interessant zu recherchieren. Lassen wir aber an dieser Stelle lieber mal gut.
Schaltet einfach dazu bei Annis Podcast.
Nein.
Deutsche Geschichte in Tolkiens Auge.
Oh Gott, nein. Es gibt genug
gute. Wird direkt nach dem Bug-Podcast von ihr produziert.
Nein. Es gibt genug gute Geschichtspodcasts. Da brauche ich nicht auch noch meine Sülze beigeben. Ja, dass das Deutsche Reich sehr ehrgeizig ist und sagen wir mal, langfristig plant, merkt man am 10. Juni, da kündigt das Deutsche Reich nämlich einen ehrgeizigen 15-Jahres-Entwicklungsplan für die Stadt Hamburg an, der den Bau eines 60...
Sie damals schon mit der Elbphilharmonie angefangen?
Fast. Fast. Aber es war auf jeden Fall die Idee, einen 60-stöckigen Wolkenkratzer zu bauen in Hamburg und eine Hängebrücke über die Elbe.
Ja.
Ja. Von einer Elbphilharmonie war da zwar noch nichts zu hören, aber...
Aber der Elbtower.
Ja, der Elbtower, 60-stöckig. So, dann haben wir was, was wir auch schon mal erwähnt haben in einem anderen Zusammenhang, aber auch, also eine Geschichte. 12. Juni, die Schlacht von Bilbao begann im Spanischen Bürgerkrieg an diesem Tag, als die Nationalisten einen Angriff auf die Stadt starten. Dieser Angriff veranlasst die Evakuierung von 1500 Kindern auf dem Ozeandampfer Habana, der vom Kriegsschiff...
Habana.
Der vom Kriegsschiff HMS Hood der Royal Navy eskortiert wurde, also Royal British Navy. Um Los Niños de la Guerra werden die genannt, also die Kinder des Krieges, ins Vereinigte Königreich zu bringen. Also die werden nach England evakuiert. Das hatten wir vor ein paar Briefen auch schon mal. Und jetzt passiert das halt eben um die Schlacht von Bilbao. Also immer wieder werden Kinder nach Großbritannien evakuiert aus dem Spanischen Bürgerkrieg, sodass der halt nicht nur in die deutsche Geschichte mit eingreift, sondern auch in die britische.
Ja.
Weiter geht's am 14. Juni bei mir. Du hast immer noch nichts.
Dann, wie gesagt, mein erster Eintrag ist...
Ich habe so viel Zeug für Juni, dass ich mir schon gedacht habe, oh Gott, oh Gott.
Also ich habe für den Juli generell etwas. Ich habe dann, der erste feste Eintrag wäre der 8.
Okay.
Und dann habe ich ja immer noch was mit der Druckerei.
Die also Druckerei, ich bin so gespannt. Gut, ich mache mal weiter. Am 14. Juni wird das irische Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 1. Juli angesetzt. Das Ganze geht also...
Okay, und welchen Bezug hat das denn jetzt zu Tolkien?
Ja, es geht halt um den Nordirland-Konflikt.
Oh.
Und im Prinzip halt geht's, also das Ganze geht ja in die 20er Jahre. Also der Bloody Sunday war 1916, also das Ganze geht schon, das brodelt schon eine ganz, ganze Weile.
Also der Irland-Nordirland-Konflikt.
Genau, und im Prinzip ist es ja... geht es um die Spaltung zwischen Irland oder Republik Irland und Nordirland. Die Republik Irland gehört ja nicht mehr zum United Kingdom, zum Vereinigten Königreich. Und Nordirland aber schon ja bis heute, was ja jetzt mit Brexit und Co. ja nochmal viel interessanter auch wieder geworden ist. Das Ganze wird sich auch noch ewig hinziehen in der Geschichte der Menschheit. Aber zu diesem Zeitpunkt gibt es halt jetzt wieder eine Zäsur in der irischen Geschichte. Hier ist jetzt wieder so ein Zäsurmoment, deswegen habe ich es mit aufgenommen, weil es natürlich auch Tolkien als Engländer, als der sich selber ja mal bezeichnet hat, er selbst auch mit dem Vereinten Königreich als solches immer so ein bisschen seine...
Ja, Tempelte.
Das ist gut formuliert, danke. Jedenfalls, ich muss kurz überlegen, wie ich es kurz und knackig mache. Seit 1922 besteht der irische Freistaat. Der wird durch den Anglo-Irischen Vertrag von 1921 als Dominion innerhalb des British Empires gesehen. Und eine Dominion ist eine selbstverwaltete Kolonie. Also noch meilenweit entfernt tatsächlich.
Und eigenständig.
Genau. Jetzt wird eben dieses Parlament aufgelöst vom irischen Freistaat und es werden Neuwahlen angesetzt. Ich springe jetzt einfach mal kurz, weil wir für den Juli ja eh viel haben und dann ist das Thema hier einmal
erledigt.
Erledigt, genau, danke. Am Tag der Neuwahlen am 1. Juli 37 fand auch gleichzeitig ein Referendum statt, bei dem die neue Verfassung mit knapper Mehrheit angenommen wurde. Und diese neue Verfassung für den irischen Freistaat sozusagen, also der irische Freistaat endet dann 37 und wird dann halt erst wirklich zur Republik. Und
damit dann auch komplett losgelöst vom Empire.
Das dauert noch. Aber die neue Verfassung tritt jedenfalls am 29. Dezember 1937 in Kraft und ersetzt damit diese Verfassung eben von 22, womit der irische Freistaat faktisch zur souveränen Republik Irland wird.
Das meinte ich.
Genau. Dann zieht sich der ganze Konflikt halt noch länger hin, vermutlich auch durch diese Verfassung und so weiter und so fort. Aber das...
Hier wurde jetzt einfach, warum du das mit aufgenommen hast, hier wurde der Grundstein gelegt, um ja überhaupt erst die Neuwahlen mit Referendum zu ermöglichen.
Ja, genau.
Okay.
15. Juni, Eine Expedition zum sogenannten Schicksalsberg der Deutschen endet in einer Katastrophe. Der Schicksalsberg der Deutschen ist der Nanga Parbat, das ist ein 8000er im Westhimalaya. Und die Expedition wird am 15. Juni im Schlaf von einer Lawine verschüttet und 10 Menschen kommen ums Leben.
Ich dachte schon, war das Indy und die Bundeslade?
Nein, aber es ist also ziemlich schrecklich. Es gibt da auch noch mehrere Expeditionen und also davor gab es schon eine, die ist auch ähnlich geendet. Also ziemlich schlimm. Ich fand das halt spannend mit dem Schicksalsberg der Deutschen. Kommen wir mal zu wieder was Schönerem.
Ich bin sehr gespannt. Der deutsche Meister kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein.
Den habe ich jetzt rausgelassen. Aber kommen wir auch zum Sport. Am 21. Juni nämlich wird das Tennisturnier von Wimbledon zum ersten Mal im Fernsehen übertragen. Mit Hilfe von 3 Fernsehwagen, die die Ausrüstung liefern, kann die BBC zum ersten Mal ein Live-Ereignis außerhalb ihres Studios zeigen.
Das hatten wir ja eh mit BBC und Co. ja auch in einer der letzten Folge. 37 war ein gutes Jahr für die Couch-Potatoes.
Also man weiß halt nicht, wie viele Leute das dann tatsächlich halt, also für wie viele sich das gelohnt hat.
Ja, aber wie so häufig es geht, ja, man muss den ersten Schritt machen. Man muss erstmal das Angebot schaffen, um damit eine Nachfrage zu bedienen.
Ich fand es halt einfach witzig, auch so im Zuge der Fernseh- und Übertragungsgeschichte und Live-Berichterstattung und solche Sachen. 4 Tage später, 25. Juni, Neville Chamberlain hält im britischen Unterhaus seine erste große außenpolitische Rede als Premierminister. Und in dieser rät er davon ab, die deutsche Beteiligung am spanischen Bürgerkrieg wegen der Gefahr eines größeren europäischen Krieges übermäßig zu kritisieren.
Oha.
Oha, habe ich mir auch gedacht. Also was er eigentlich sagt, ist ja, kritisiert mal nicht die Deutschen so sehr an ihrer Beteiligung und Einmischung im spanischen Bürgerkrieg und Unterstützung der Faschisten. Also Faschisten unterstützen Faschisten. Weil wenn wir die jetzt übermäßig kritisieren, könnten wir einen größeren europäischen Krieg irgendwie hier riskieren.
Am Zaun brechen.
1937. Hätte auch machen können, wie wir heute wissen, weil zum Krieg kommt's eh. Ja, fand ich krass. Also politisch, gesellschaftlich, historisch heftig. Na gut, Chamberlain ist ja nicht Churchill, das wissen wir alle. 30. Juni, auch wieder so eine technische Sache. Die erste Notrufnummer der Welt, die 999, wird eingeführt.
Alter, das ist die längste Zahl. Die Null ist, glaube ich, nur länger auf einer Wahlscheibe. Also bist du die 9 dreimal
das
gewählt
stimmt.
hast?
Das stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber ist es nicht eigentlich egal, weil die 1, du musst ja auch warten, bis es wieder zurück.
Nein,
ja, aber du hast ja
die
einmal 1
geht ja nur kurz nur bei der 9. Genau. Muss ich ja fast, also für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, worüber Annika und ich fachsimpeln. Früher, also bevor es noch Handys gab,
Moment.
Gab es Festnetztelefone. Wen? Die waren ja immer so mit einem Kabel. Und die hatten irgendwann Tasten, aber ganz vorher hatten sie Wählscheiben. Und da gab es dann die Zahlen von, ich glaube, von 0 bis 1, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ja.
9, 0.
1 bis 0 im Prinzip.
Genau, oder 1 bis 0. Und du musstest dann halt immer im Uhrzeigersinn rumdrehen. Das heißt, du hast erst die 1 genommen, dann die nächste Zahl. Und bei 9 musstest du natürlich erstmal alle vor dir über diesen Ticker schieben. Das heißt, für Notruf wäre eigentlich nur 3-mal die 0 noch schlimmer.
Du könntest jetzt mal ganz kurz in den Keller gehen, während ich kurz noch was rausrecherchiere.
Nein, das ist nur ein Tastentelefon.
Das Orangen ist doch ein Wählscheibentelefon.
Ist das ein Wählscheibentelefon?
Ich glaube, das ist ein Wählscheibentelefon. Wenn es eins ist, bring es doch kurz mit. Dann können wir nämlich einspielen, wie schön sich das angehört hat.
Dann machst du schon mal weiter.
Ja, ich recherchiere. Und zwar habe ich nämlich nachgeschaut, weil ich wissen wollte, ob das in der Zeit überhaupt schon Wählscheibentelefone waren oder nicht schon irgendein...
Oder schon Kabel.
Ja, weil es gibt doch in den 20ern diese
das Fräulein vom Amt.
Ja, diese Aufhängen-Telefone.
Das müsste damals schon durch sein, wenn es das
Aber,
gibt.
Ja, und zwar heißt das nämlich nicht Wählscheibentelefon, wie wir es gerne nennen, sondern Nummernschalter. Weil eben... Na, hier steht, also ich zitiere jetzt aus der Wikipedia, sichtbares Bedienelement des Nummernschalters ist die Wählscheibe, auch Nummernscheibe. Amtliche Bezeichnung ist eine Fingerlochscheibe. Ist das nicht nett?
Ja, und wisst ihr, wie ihr das anhört für alle Nostalgiker unter euch?
Voll schön.
Damit habe ich jetzt den Notruf gewählt, 3-mal die 9.
Okay, dazu kommen wir gleich noch. Erst noch eine kurze Dings. Und zwar in Deutschland wurden im Jahre 1908 von der Reichstelegrafenverwaltung in den Fernsprechapparaten vom Typ OB/SA, genannt Hildesheim, Nummernschalter eingesetzt. Wir schmunzeln jetzt gerade, weil ich früher mal in der Nähe von Hildesheim gewohnt habe, als ich noch in Hannover studiert habe. Genau, und Hildesheim. In der Nähe habe ich früher gewohnt.
Ah, nee, wir fallen gerade in einen Rabbit Hole ab.
Ja, das ist ganz schlimm. Ich sage ja, 3 Stunden ist nix hier. Der eigentliche, bis heute verwendete Nummernschalter, der ohne lokale Batterie auskommt und zudem die Leitungsadern für die Sprechverbindung zur Übertragung der gewählten Nummer nutzt, wurde von Siemens und Halske entwickelt und am 29. April 1913 als Patent angemeldet. Also wir können davon ausgehen, dass 1937 Wählscheibentelefone im Einsatz waren, als die 999 als erste Notrufnummer weltweit, so schön, weltweit eingeführt wurde. So, und möchtest du jetzt noch wissen, in welchem Land diese Notrufnummer als erstes eingeführt wurde?
Also ich hätte jetzt mal gesagt, ich hätte als erstes die Staaten vermutet, weil die haben 911.
Ja, ist es nicht.
Ja, das dachte ich mir schon, das war zu naheliegend. Deutschland oder Europa hat ja immer die 110. Und sind wir in Europa?
Ja.
Oha. grenzt das Land an Deutschland?
Nein.
Ist das Land Deutschland?
Nein.
Okay. Nein, komm, sag, bevor das jetzt hier so.
Großbritannien.
Ah.
Das fand ich so lustig. Die 911 in den USA wird erst 30 Jahre später eingeführt.
Okay.
Krass, oder?
Ja.
Ich fand das voll gut. Das hat mir echt gefallen. Ja.
Schalten Sie auch beim nächsten Mal ein. Anis sinnloses Geschichtswissen-Podcast wird direkt produziert nach dem Back-Podcast.
Sinnloser Geschichtspodcast. Das finde ich gut. Ah. Oh. Ja, dann kommt der 1. Juli.
Jetzt unterbreche ich erst.
Ja, mach mal.
Im Juli, zieht sich über den gesamten Juli hinweg, bekommt Tolkien immer wieder Post, weil Tolkiens Sir Israel Gollancz Memorial Lecture Beowulf, The Monsters and the Critics ist ja veröffentlicht worden. Und in den Folgewochen erhält er mehrere Dankes- und Lobesbriefe, unter anderem von R.W. Chambers, Alan Mower, David Nicol Smith, F.A. Harmer, George S. Gordon, F. Molina und Oliver Elton. Viele Namen, die wir auch bisher ja bereits gehört haben in einer der Briefen.
Und Gordon und Chambers merken für Brief Nummer 15.
Und mindestens Chambers und Hammer bekommen ein persönliches Exemplar von Tolkien. Also auch hier ist dann, Tolkien hat gerade irgendwie wissenschaftlich publiziert und jetzt kommt ja irgendwie das nächste steht an und das ist im Prinzip so meine Überleitung zum Verlag Unwin Brothers.
Mhm. Verlag oder?
Nein, Unwin Brothers ist die Druckerei.
Die Druckerei, okay, nicht Verlag.
Und zwar wurden im Juli 1937 28 Musterexemplare angefertigt, sowie 11 gefalzte und kollationierte Bögensätze.
Oder was?
Kollationierte.
Was heißt das?
Kommen wir gleich zu.
Okay.
Von der Druckerei an Allen & Unwin geliefert. Diese könnten später gebunden worden sein.
Also da geht es jetzt um den Hobbit, nicht mehr um Beowulf.
Entschuldigung, genau.
Okay.
Wir sind beim Hobbit.
Was war das jetzt mit der Cola?
Machen wir erstmal die 28 Musterexemplare.
Ja.
Diese Musterexemplare, die damals gefertigt wurden, bestanden üblicherweise aus 2 Lagen des Buches, gebunden und wurden zur Verfügung gestellt, für Handelsvertreter und Co., um damit hausieren zu gehen.
Mhm. Okay, cool. So, und 2 Lagen, das heißt, das Buch wird übereinander gelegt oder
nein, mit den ersten 2 Lagen eines Buches ist im Buchdruck die ersten beiden Druckbögen gemeint, die jeweils mehrere Seiten umfassen und zu einem Heft eine Lage gefalzt werden.
Boah, was die wohl heute wert werden.
Ja, eine Lage in einer gefalzten Druckbogen, also ein zusammenhängender Bogen Papier, der so gefaltet wird, dass er mehrere Seiten des Buches ergibt. Er besteht in der Regel, besteht eine Lage aus 16 oder 32 Seiten, je nach Format. Mhm. Und damit kann man im Prinzip sagen, dass das wahrscheinlich die ersten 64 Seiten des Hobbits oder 32 Seiten des Hobbits waren.
Also nicht das gesamte Buch oder genau, die gesamte Geschichte.
Aber das waren dann Musterexemplare für Vertreter. Das war Layout und Druckmuster für eine interne Kontrolle. Dafür wurden solche Lagen immer eingesetzt. Oder halt auch eben für Werbematerial im Vorfeld einer Veröffentlichung.
So ein bisschen wie eine Leseprobe.
Ja, schon im Prinzip so. Und dann gab es ja noch im Juli 11 gefalzte und kalationierte Bögensätze. Gefalzte und kalationierte Bögen beziehen sich auf zwei Schritte im Buchprozess. Das Gefalz hatten wir gerade eben. Das ist, wenn die Druckbögen so gefaltet werden, dass sie halt logisch sind.
Ja.
Das ist ja auch der große Vorteil bei Wir machen Druck. Da kann man mittlerweile eine PDF hinschicken. Früher musste man die Druckbögen hinschicken. Das war dann nicht Seite 1, 2, 3, 4, sondern man muss
1, 16, 2, 15, ja.
Wie auch immer.
Gott.
Und das Kollationieren, bedeutet, dass diese gefalzten Bögen sortiert und auf Vollständigkeit nochmal geprüft werden und ob sie auch in der richtigen Reihenfolge sind, um später zu einem Buch gebunden zu werden. Das heißt, wir haben hier im Prinzip die ersten vollständig sortierten Druckbögen. Zusammengefasst heißt das also wenn gefalzt und kollationiert, mein neues Lieblingswort, handelt es sich um eine vorbereitete, aber noch nicht gebundenes Buch, die druckfertig zusammengestellt und geprüft wurden und die könnten halt zu einem späteren Zeitpunkt gebunden werden.
So viele neue Informationen.
Ja.
Irgendwie so, ja, also Buchdruck ist schon spannend und halt auch das mit dem Binden und so. Ich wollte eigentlich gerade nur einen Schwank aus meiner Jugend erzählen.
Ja, lass mich doch eben meinen Gedanken sagen. Neben den 28 Musterexemplare für Vertreter, den 11 gefalzten und kollationierten Bögen, kommen im Juli noch zusätzlich 15 Exemplare in Papierumschläge gebunden.
Oh, du hast jetzt mal kollationiert und mal kalationiert gesagt?
Oh, K-O-L-L-A-T-I-O-N-I-E-R-T-E.
Boah, was für ein Wort, okay. Ja. Kollationiert.
Also wenn ich Cola, ich meinte Cola.
Ja. Es kann auch sein, dass ich es vielleicht falsch verstanden habe. Ich wollte es nur nochmal nachfragen. Ja, so. Krass. Okay.
Und die Papierumschläge ist nicht Softcover.
Sondern?
Die Bedeutung von in Papierumschlag gebunden heißt, dass es eine provisorische Buchbindung ist, bei der der Umschlag lediglich aus einem dünnen Papier besteht, im Gegensatz zu einem festen Einband wie beim Hardcover oder wie man heutzutage üblicherweise beim Softcover hat. Die Merkmale daran sind, dass dünnes Papier nicht kaschiert ist. Ziel und Zweck sind Vorab-Exemplare für Rezensionen, verlagsinterne Muster etc. pp. Und wenn man jetzt die Sachen mal gegenüber nimmt, vielleicht hier noch der historische Kontext, wir sind ja gerade bei einer Interimsfolge, das passiert üblicherweise in der Frühphase eines Buchdrucks. Das ist also absolut the way to go in der Zeit, dass der Buchvertrieb mit einer limitierten Auflage, also so eine papiergebundene Ausgabe des Hobbits, wo wir ja wissen, irgendwie nur
28
gibt. Papierumschläge versus Softcover. Taschenbuch ist halt provisorisch schlicht versus marktfertig und robust. Mhm. Also auch Papiercover sind viel robuster. Dünnes Papier versus flexibler Karton. Kein Schutzlack oder sonst irgendwelche Veredelung. Softcover ist da oft kaschiert oder lackiert. Und dass ein Papierumschlag eigentlich ausschließlich, so wie gerade gesagt, für den internen Verbrauch oder Gebrauch sind und Softcover eher für den Verkauf gebunden.
Ich würde sowas echt gern mal sehen. Also gerade vom Hobbit. Ich müsste ja nicht besitzen. Wäre natürlich auch toll, aber mir würde es ja reichen, nach so einem Museum oder einer Ausstellung oder so zu sehen. Ist denn bekannt, ob davon was erhalten worden ist? Oder weil du vorhin sagtest du mal was, dass die wahrscheinlich...
Also ganz kurz nochmal die Zahlen. Es waren 15 Exemplare im Papierumschlag.
Okay.
Die 28 waren die Musterexemplare für Reisende, die nur die ersten, die 32, 64 Seiten haben. Die kollationierten Böge waren auch nur 11 Stück. Und 15 Stück waren im Prinzip das, was nachher dem fertigen Buch am nächsten kommt. Halt noch ohne Softcover, ohne Hardcover oder ähnliches.
Krass. Ach, echt spannend, wie das so halt auch, ne? Wir sind jetzt so in dieser Vorstufe zur Veröffentlichung. Es fehlt jetzt echt nicht mehr viel. Wir sind jetzt im Juli, im September kommt das Ding raus. Was da halt jetzt schon alles so auch an, ich sag mal, Marketing läuft, was wir gar nicht mitkriegen, was aus keinem der Briefe halt auch so jetzt hervorgeht. Das finde ich voll cool. Ja, gut, dass wir Interimsfolgen machen.
Ja, und auch damit sind wir noch lange nicht am Ende zu der Thematik. Da kommen wir aber im nächsten Monat, schließe ich dann den vorläufigen Bogen mit Unwin Brothers und was da noch alles zugehört.
Ja.
Und bisher existiert im Juli noch keine gebundene Ausgabe.
Okay, gar nichts.
Nichts.
Aber ich hätte eh nicht damit gerechnet. Also ich finde es schon spannend, irgendwie zu erfahren, dass da schon Sachen gedruckt wurden. Also außer halt irgendwie Druck, wie sagt man, Testdrucke oder so, ne, dass man dann sehen kann, okay, das wird zu aufwendig oder das funktioniert nicht. Damit hätte ich jetzt schon gerechnet, wenn das halt irgendwie im September das Buch halt veröffentlicht wird. Aber dass wir da jetzt schon so weit sind, dass da halt Hausierer, wie du sagtest, mit diesen Vorstufen des fertigen Buches irgendwie halt zu den zu den Buchhandlungen oder wo auch immer hingehen. Das
oder auch verschickt werden. Also ne, so
ja.
Du willst ja nicht das komplette Buch verabdrucken, verschicken.
Stimmt.
Aber wie gesagt, da gibt es noch ein, zwei interessante Aspekte, in die ich damit hier im August eingehen möchte.
Mhm. Gerne.
Wir sind aber ja jetzt noch im Juli.
Ja.
Nur ganz viel scrollen. Also meine Interimssachen waren irgendwie 5,5 DIN A4 Seiten.
Ach krass, ja, ich bin bei 4.
Und darum schauen wir einfach mal. Mein nächster wäre der 8.7.
Ja, da bis dahin habe ich ein paar Sachen. Und zwar am 1. Juli, wie bereits erwähnt, ist ja eben diese Neuwahl in Irland, die stattfindet. Und zwar ist da eben das Referendum, findet da ja zeitgleich statt. Und mit dem diese neue Verfassung angenommen wird von der Bevölkerung und einer Mehrheit. Und ich habe herausgefunden, mit wie viel zu wie viel Stimmen, weil wir wären ja nicht wir, wenn wir es nicht ganz genau nehmen würden. Und zwar mit 658.105 Ja-Stimmen zu 527.945 Nein-Stimmen wird die neue Verfassung des Freistaats Irland angenommen.
Das ist knapper, als man denkt.
Ja, 58% müssten das gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wie gesagt, diese neue Verfassung tritt dann erst im Dezember, Ende Dezember 37 dann in Kraft. 2. Juli etwas, das ich mit aufgenommen habe, weil ich mir gedacht habe, wie wird das Tolkien aufgenommen haben, als er es in der Zeitung gelesen hat, dass er fleißiger Zeitungsleser war, wissen wir ja. Bei dem Minenunglück auf der Zeche Holditch in Staffordshire, England, sterben 30 Männer in Chesterton. Also die Zeche steht in Chesterton, das wiederum ist in Staffordshire, das wiederum in England. Und mich hat das irgendwie so erinnert, weißt du, so Tolkien, der halt so das Auenland so hochhält, vor allem dann halt später, als es dann...
Aber er hat auch Zwerge geschrieben.
Ja, aber diese Industrialisierung, die halt so seine geliebte englische Landschaft zerstört. Und ne, Saruman, der ja auch Minenschächte baut und so weiter und so fort. Also das fand ich irgendwie halt so einen interessanten Gedanken. Das wird er sicher in der Zeitung gelesen haben. Also das wird sicher in der Zeitung gestanden haben. Ob er es sicher gelesen hat, wissen wir natürlich nicht. Vielleicht hat er auch am 2. Juli keine, oder am 3. oder wann das dann in der Zeitung war, keine Zeitung gelesen, kann ja auch sein. Aber das fand ich irgendwie so ein Gedanken von, da sehe ich irgendwie Tolkien mit dem Tee Zeitung lesen. Einfach auch nochmal so ein kurz, 8. Juli sagtest du, ne? Ja, dann habe ich noch was und zwar auch was, was so in Richtung Stimmungsmache in Europa geht. Und zwar marschieren am 4. Juli 7.000 Blackshirts, das sind Mitglieder der britischen Union of Fascists, also der Faschistenunion, marschieren von Kentish Town nach London zum Trafalgar Square. Und eine Gruppe von Antifaschisten versucht, sich an den über 2000 anwesenden Polizisten vorbeizudrängen. Die Ordnung wurde im Allgemeinen aufrechterhalten, es kam aber zu 27 Festnahmen.
Was ja relativ wenig ist.
Das ist relativ wenig, aber über 2000 anwesende Polizisten, das zeigt schon mal, mit was die gerechnet haben, ne? Aber 7000 Faschistenunion-Mitglieder oder wie man sie jetzt genau übersetzen würde, also Blackshirts, das ist schon halt auch eine Menge, die da mal eben nach London marschieren. Ja.
Also in Relation gesehen natürlich nicht.
Ja, aber es ist halt einfach.
Es ist ein Zeichen.
Es ist halt nicht nur Italien und Deutschland und Spanien. Es ist halt auch England. Gut, dann mach du mal lieber wieder weiter mit Tolkien-esken Dingen.
Und zwar schreibt dieses Mal wieder Firth an Tolkien und er schickt ihn ein neues Hobbit-gebundenes Muster, also wahrscheinlich eines der Papierumschläge.
Warte mal, die kriegt jetzt Tolkien selber.
Die kriegt Tolkien jetzt selbst. Wobei es auch, da bin ich nicht ganz stolz vor, es kann auch sein, dass es wirklich nur ums Cover geht. Da wissen wir ja, dass das der Schutzumschlag woanders gedruckt wird.
Ja.
weil es geht darum, dass es andere Schriften und ohne Linien im unteren Titel hat. Also müsste es eigentlich tatsächlich das der Schutzumschlag sein. Was First allgemein, also die Änderung an Schrift und Linien, sieht als Verbesserung ansieht. Falls Tolkien keine Einwände hätte, möchte Eleanor jedoch die Wellenlinien oben und unten beibehalten.
Und? Hat er Einwände?
Ja, das werden wir später sehen. Voraussichtlich am 9.7. Schreibt Tolkien etwas verspätet an C.L. Firth. Also er bezieht sich damit nicht auf den Brief vom 8. Oder der kann ja nun so schnell noch gar nicht da sein. Und schickt das Design, das er zu dem Zeitpunkt ja bearbeitet hat, soweit es vor einem Monat war, eher als Beweis, dass ich etwas gemacht habe, zurück.
Und, auch nett.
Ja, und er hat halt versucht, etwas Bedeutungsvolles wie Ornamente in Drachenformeln zu finden. Und das, wo wir ja nachher wissen, was er in den Runen ist, ist das so der Vorband. Tolkien meint auch, dass die überarbeitete Armband ausreichen wird und sendet das Muster entsprechend zurück. Er fragt, was die Amerikaner über die eingesandten Muster denken. Neue Hobbit-Illustrationen hat er nicht gezeichnet, wird aber damit beginnen, falls doch noch Bedarf besteht. Tatsächlich wartet er offenbar aber nicht auf die Freigabe und fängt eigentlich sofort an, 5 neue Bilder in Feder und Aquarell zu erstellen.
Oh, wie spannend.
Und einige davon durchlaufen halt auch mehrere Skizzenstadien.
Das ist halt vor allem mit Blick auf den nächsten Brief, der uns jetzt dann erwartet, halt ja auch interessant. Ja. Ach, cool. Mag ich. Wir sollten immer Interimsfolgen machen.
Nein.
Doch, da kann man viel ausführlicher auf die Geschichte eingehen. Das ist voll schön.
Das nächste ist bei mir voraussichtlich am 22.
Okay, ich habe was vor, bis dahin, ja.
Auf jeden Dann Fall. Schieß los.
Und zwar, einfach kurz und knackig, weil die Meldung steht für sich. Am 15. Juli wird das Konzentrationslager Buchenwald in Betrieb genommen, 1937. Am 18. Juli wird in München das Haus der deutschen Kunst eröffnet, mit einem Festprogramm vom 16. bis 18. Juli, darin auch einem großen Festzug mit dem Titel 2000 Jahre deutsche Kultur. Die darin gezeigte große deutsche Kunstausstellung ist als Verkaufsausstellung konzipiert. Am Tag danach, am 19. Juli, wird die nationalsozialistische Propagandaausstellung Entartete Kunst in München eröffnet. Dauert bis November und wird anschließend als Wanderausstellung in mehreren Städten gezeigt. Das war für mich sowas, da schließen sich so viele Kreise. Ich arbeite ja auch ein paar Stunden in einem bedeutenden Kunstmuseum in Murnau. Und da ist das Thema entartete Kunst natürlich halt auch groß, weil gerade eben die Expressionisten in dieser Zeit halt in diese entartete Kunstnische reinfallen, ne? Zum Beispiel Franz Marc oder so. Gehe ich jetzt, also das wäre jetzt zwar kein Rabbit Hole, zumindest nicht für mich, weil da kenne ich mich sehr gut aus, aber das wird dann eine 5-Stunden-Sendung. Ungefähr zeitgleich, das habe ich nicht genau rausgefunden, was ich komisch fand, gerade bei Ausstellungen. Aber in Düsseldorf findet die Reichsausstellung Schaffendes Volk statt.
Okay.
Ja, was für krasse Namen, oder?
Was?
Darin werden neben neuer deutscher Kunst auch neues deutsches Wohnen und neues deutsches Arbeiten vorgeführt. Okay. Und das Krasse ist, das war jetzt wirklich so ein Kaninchenloch. Das Ganze findet in Düsseldorf statt. Und in dieser Stadt entsteht mit der Ausstellung ein völlig neuer Stadtteil, in dem eben dieses deutsche Arbeiten und deutsche Wohnen gezeigt wird.
Also zelebriert schon förmlich. Also
ja, und ausgestellt, dargestellt. Die bauen einen neuen Stadtteil, um zu sagen, so sieht deutsches Wohnen aus.
Guten Tag, ich hätte jetzt gerne mal so ein Stückchen Kirschkuchen. Auch nett haben sie es aber hier eingerichtet. Also, so könnte ich mir das auch vorstellen. Ding Dong.
Ich weiß nicht. Ich fand's krass. Von diesem realisierten Konzept sind heute noch die Parkanlage des Nordparks, die anschließenden Mustersiedlungen sowie ein breit ausgebauter Abschnitt der Kaiserswerther Straße erhalten. Ich kenne mich in Düsseldorf leider echt nicht gut aus, aber uns hören bestimmt auch Menschen zu, die sich in NRW und vor allem Düsseldorf und dem Ballungsgebiet da sehr viel besser auskennen. Die zwei angelegten Mustersiedlungen, ich habe natürlich dann ein bisschen nachrecherchiert, weil es hat mich echt interessiert. Ich hoffe, das ist auch interessant. Aber zumindest für Leute, die aus Düsseldorf kommen oder da wohnen. Diese zwei angelegten Mustersiedlungen waren die Wilhelm-Gustloff-Siedlung, heute Nordpark-Siedlung in Stockum, mit 14 Häusern im Norden des Ausstellungsgeländes, die eine Arbeitersiedlung darstellte. Und die Siedlung Schaffendes Volk ab 37 Schlagetastadt, keine Ahnung, wie man das ausspricht, richtig, ist heute die Goldsheimer Siedlung im südlichen Teil des Ausstellungsgeländes mit Wohnraum der gehobenen Ansprüchen für Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Kunst.
Ja, damit dann natürlich die beiden Klassen schön möglichst weit voneinander getrennt sind.
Krass, oder? Also ich wusste das noch gar nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch wirklich kein Experte irgendwie, also gerade was so Geschichte halt angeht, irgendwie für Zweiten Weltkrieg, Deutsches Reich.
Noch nicht, warte, bis wir mit den Briefen fertig sind.
Ja, auf jeden Fall, aber das fand ich irgendwie, das hatte ich gar nicht mit Düsseldorf. Weißt du, Ausstellung, Reichsausstellung, Schaffendes Volk. Alter, was geht? Weißt du, wie, ja, abgefahren irgendwie. Aber State of the Art.
Scheinbar. 37, vor 100 Jahren knapp.
Ja.
90.
Dann hätte ich noch was für den 21. Juli.
Ja. Bei mir ist es voraussichtlich der 22., von daher passt das.
Okay. Am 21. Juli wird Eamon de Valera als Präsident des Exekutivrats des irischen Freistaats wiedergewählt. Also Eamon de Valera wird ja dann auch der erste Präsident.
Also gut, aber wiedergewählt kann er ja nicht, wenn es ein neuer Staat ist mit der neuen Verfassung.
Es ist aber ja noch kein neuer Staat. So. Die Verfassung tritt ja erst im Dezember in Kraft. Jetzt gab es ja die Neuwahlen und
er ist alter, neuer Alter, wie auch immer.
Genau.
Gut.
Und er ist ja eh so die Figur in dieser ganzen Geschichte. Und einfach um das Thema jetzt auch komplett abzurunden, dachte ich mir, nehme ich das jetzt mal noch mit auf.
Am 22. voraussichtlichen Juli schreibt Tolkien eine Antwort auf Susan Dagnall und legt unter anderem das aktuellste Foto von Tolkien bei. Also kein Eigenporträt, das ist gleich noch wichtig, sondern halt ein Foto von ihm. Und er fragt erneut, ob Houghton Mifflin Farbillustrationen für The Hobbit von ihm benötigt, da er, Zitat, nicht umsonst arbeiten möchte. Zitat Ende.
Oh, das ist so spannend mit dem nächsten Brief.
Außerdem teilt er mit, dass er am 28. in London sein wird und er möchte gerne bei Allen & Unwin vorbeischauen und seine Arbeiten vorlegen. Hier wieder ein Zitat, die ich übersetzt habe. Eure Produktionsabteilung könnte mir vielleicht freundlich sagen, ob die Arbeiten brauchbar und in jedem Fall zur Reproduktion geeignet sind. Inzwischen hat Tolkien nämlich 4 Farbillustrationen für The Hobbit angefertigt. Weißt du welche?
Wenn ich kurz nachschauen darf,
nein.
Ja.
Nein. Rivendell. Bilbo woke up with the early sun in his eyes. Bilbo comes to the huts of the
Rafdells.
Und Conversation with Smaug.
Das sind ein paar meiner absoluten Lieblingsbilder von ihm tatsächlich.
Dann bin ich am 23. Was? Bei mir geht es jetzt gerade Schlag auf Schlag?
Ja, bei mir geht es erst am 31. Juli wieder weiter.
A.W. Rebel, ein Student in Oxford, schreibt an Tolkien. Und das stelle ich mir so als persönlichen Gau vor. Ich bin kurz davor,
oje,
ein Buch zu veröffentlichen. Ein weiteres, ein nicht wissenschaftliches Buch. Er ist schon im Druck. Ich habe schon die ersten Druckbögen bekommen oder das erste. Und dann bekomme ich einen Brief von einem Studenten.
Ja.
Mit einer Liste von Druckfehlern auf, die in der Ausgabe von 1930 von Sir Gawain and the Green Knight gefunden.
Ach nein.
Also spätestens, weißt du, ich hatte das ja auch so, hoffentlich keine Fehler hier und hoffentlich keine Fehler da.
Ja.
Hoffentlich habe ich nichts übersehen.
Ja.
Und ne, das ist ja dann mal von dir kontrolliert worden bei meinem Buch und ich hab's gemacht und der Verlag und dann hat's auch mal einen Lektor. Und,
oh Gott.
Und dann denkst du so, ja, es haben doch eigentlich genügend Profis drüber geguckt. Und dann kommt ein Student vorbei und sagt, übrigens, das Buch, das du für 7 Jahre veröffentlicht hast, ne? Hier ist meine Liste mit Druckfehlern.
Oh Gott. Aber das bezieht sich jetzt eben nicht auf den Hobbit, da geht es um Sir Gawain.
Aber wir befinden uns ja gerade in der Phase, wo ja...
Vom Hobbit.
Wo die Veröffentlichung des Hobbits
Und er sich dann wahrscheinlich denkt, hoffentlich passiert mir das nicht beim Hobbit.
Ja.
Boah, heftig, ja. Das muss echt krass sein.
Wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler, aber es gibt halt Leute und wir wissen, dass Tolkien als verkappter Perfektionist, der wird nicht gesagt haben, ja mein Gott, passiert halt.
Sondern er wird sich direkt dran gesetzt haben.
Auch da kommen wir ja noch zu, wenn es nachher Ende des Jahres um die zweite Druckauflage geht.
Das wird lustig.
Wir sind jetzt aber erstmal beim 24., also am nächsten Tag, schon wieder. Da schreibt Stanley Unwin an Tolkien. Er und Firth freuen sich, Tolkien am 28. zu sehen und schlagen ein Treffen um 12.20 Uhr vor. Allen und Unwin werden Houghton Mifflin sogar nochmal telegrafieren, sofern sie bis zum 26. keine Antwort erhalten haben.
Bezüglich der Bilder.
Ja.
Ja. Mhm.
Und Unwin fragt, ob Tolkien die Urheberrechte an einem zugesandten Foto besitzt. Mhm. Und ich kann sagen, nein, weil es ist kein Selbstporträt.
Oh nein.
Das schreibt Tolkien im Prinzip auch einen Tag drauf, am 25. dass er voraussichtlich um 12.30 Uhr bei Allen und Unwin eintreffe, sofern der Zug pünktlich ist. Gut, es ist ja nicht die Deutsche Bahn.
Das wollte ich gerade sagen. Das
sollte nicht so das Problem sein. Er glaubt nicht, dass es lange dauert, um festzustellen, ob seine Arbeiten brauchbar sind oder nicht. Falls nicht, was daran falsch wäre. Also da ist auch so ein Interesse dran zu sagen, okay, dann teilt man doch einfach bitte mit, was ist. Und das Foto, das Tolkien mitgeschickt hat, war das, dass seine Studenten seines Fachbereichs aus Leeds haben anfertigen lassen. Der ist sich bezüglich des Urheberrechts nicht sicher. Also das Urheberrecht ist hier nicht der entscheidende Punkt, sondern die Nutzungsrechte.
Genau, ob es verwendet werden darf für den Zweck. Aber wie nett, dass diese Geschichte wieder da ist. Also weißt du, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns selbst zitieren können. Und das wärmt gerade mein Wissenschaftlerherz. Das finde ich gerade sehr schön.
Am 28., wie gerade ja eben schon beschrieben, reist Tolkien nach London und kommt vermutlich mit dem Zug um 12.05 Uhr an und ist dementsprechend gegen 12.30 Uhr, wie von dem angekündigt, im Büro von Allen & Unwin in der Museums Street. Keine Ahnung, wo die ist.
Nummer 3, glaube ich, war das.
Und bringt auf jeden Fall die 4 farbigen Illustrationen für The Hobbit mit. Diese werden alle genehmigt und gesagt, jo, passt. Also auch aus technischer Sicht. Und sollen an Houghton Mifflin weitergeleitet werden. Tolkien hat dann einfach nur der Vollständigkeit halber um 15 Uhr bis 16.30 Uhr einen weiteren Termin in der Curzon Street. Da habe ich aber nicht rausfinden können, um was für einen Termin es sich da handeln konnte.
Okay.
Scull und Hammond haben diesen Termin halt aufgelistet,
ja,
aber ohne Erklärung.
Curzon Street.
Auf jeden Fall ist Tolkien am 29. Juli, erneut in London. Und obwohl Stanley Unwin ihn eingeladen hatte, bei seinem nächsten Besuch mit ihm Mittag zu essen, empfindet Tolkien den 29. Juni als, Zitat, zu früh, um euch schon wieder zu belästigen.
Oh, britische Höflichkeit. Ja. In ihrer schönsten, reinsten Form.
So, und damit bin ich, was den Juli betrifft, durch. Aber du hattest ja, glaube ich, noch was.
Ich habe noch was für den 31. Juli. Und zwar findet dort im nächtlich erleuchteten Park des Nymphenburger Schlosses in München die zweite Nacht der Amazonen statt. Eine Freilichtrevue, die in den 30er Jahren sehr beliebt.
Cool.
Fand ich auch. Es ist halt, ja, so Nacht der Amazonen, weißt du, mit dieser ganzen Nazi-Propaganda, das passt halt schon irgendwie alles. Aber ich fand es trotzdem irgendwie so Freiluftrevue, fand ich schon auch irgendwie nett. Dann habe ich erst wieder was für den 9. August.
Gut. Dann springen wir mal in den August und dann schließe ich jetzt einfach mal die große Klammer, die wir am Anfang geöffnet haben.
Mhm.
Nein, damit schließe ich gleich.
Okay.
Also, weil das ja den kompletten August ist, weil dann kann ich noch so einen kleinen Ausblick geben, damit ich nicht in die nächsten Briefe nochmal drauf eingehen muss.
Ja.
Sondern scroll jetzt erstmal wieder zurück.
Scroll, scroll, scroll.
Und dann gibt es so die Aussage bei Scull und Hammond, die sich teilweise auch widersprechen mit anderen Informationen. Hier sind es wieder zwei Daten mit Fragezeichen gekennzeichnet, nämlich also irgendwie zwischen dem 7. und dem 21. sei Tolkien und seine Familie in einem Urlaub in Sidmouth.
Mhm.
Das Problem ist, dass in der Zwischenzeit, also innerhalb dieses Zeitraums, einige Briefe an Tolkien geschrieben werden, die er auch beantwortet aus der Northmore Road.
Aha.
Also wahrscheinlich.
Die sind ihm bestimmt nicht nachgeschickt worden.
Richtig. Also ich gehe davon aus, dass sie irgendwie, wie so häufig so, es gab mal Ansagen, die jetzt dann, aber dass sie irgendwann, also nicht den gesamten Zeitraum, aber irgendwann in diesem Zeitraum, mal vielleicht langes Wochenende oder so.
Ja, so 3-4 Tage oder sowas vielleicht, aber man weiß nicht mehr genau wann. Okay.
Dann, wann war dein erster?
9. August.
Dann bist du, ich habe am 10. erst.
Okay. Ist auch vielleicht so in der Gesamtglobalgeschichte eher eine Kleinigkeit, aber ich fand es trotzdem bezeichnend. Am 9. August wird in Berlin bekannt gegeben, dass der Korrespondent der Times, Norman Ebert, aus Deutschland ausgewiesen wurde. Dies geschah als Vergeltung für die Ausweisung von 3 deutschen Journalisten durch Großbritannien wegen Spionageverdachts. Genau, das dazu. Also die Stimmung ist nicht gerade fröhlich.
Anders sieht's aus zwischen Firth und Tolkien. Da ist ja der Briefwechsel immanent. Weshalb wir auch gesagt haben, auch wenn das nur 3 Monate sind, aber da passiert so viel, so zwischen den Zeilen, was halt nicht in diesen Briefen abgedruckt sind. Firth schreibt an Tolkien und er schickt ihm ein Vorab-Exemplar von The Hobbit und bietet weitere an, was auch dankenswerterweise nachher angenommen wird. Houghton Mifflin befindet, dass Tolkiens Umschlagentwurf British wirkt und nimmt an, dass die als Arbeitsproben eingesandten Zeichnungen tatsächlich Illustrationen für The Hobbit seien. Also, dass sie tauglich seien.
Die jetzt eingesendeten oder die sie schon haben, die ja eben nicht für den Hobbit gedacht sind.
Das weiß ich nicht. Also ich gehe davon aus, dadurch, dass Alan and Unwin sie am 29. Nee, stimmt, am 28. genehmigt haben und dann wahrscheinlich auch gleich Juli. Losgeschickt haben, dass sie dann halt am 10. ja durchaus
August, ja. Ja.
Ne, per Luftexpress oder genau. Keine Ahnung was. Mm. Das nächste ist bei mir der 13.
Ich bin verrutscht. Falsch. Bei mir der 19.
Gut, Tolkien schreibt an C.F. Firth, also im Prinzip sie antwortet und bittet darum, Exemplare von The Hobbit an George S. Gordon und R.W. Chambers geschickt werden und legt entsprechende Notizen bei. War ja im Prinzip, die hatten wir im letzten Brief, glaube ich, als es darum geht.
Die beiden haben wir noch nicht, die kommen jetzt erst in dem Brief.
Ist das jetzt erst mit den...
Also im besprochenen Brief. Du hattest die beiden vorhin schon erwähnt mit den ganzen anderen Personen.
Aber hatten wir nicht im Brief 14, dass sie gerne die Sachen Korrektur lesen wollen?
Genau, er schlägt Leute vor.
Genau, auf die bezog ich mich gerade.
Aber Gordon und Chambers werden jetzt in Brief 15, den wir als nächstes besprechen, das erste Mal erwähnt.
Okay, alles gut. Foreshadowing.
Ja, hab ich mir auch gerade gedacht.
Und Alan und Anwin dürfen die Farbillustration verwenden, aber gehe ich davon aus, dass es auch wirklich sind, die er geschickt hat. Wenn sie möchten, Tolkien schlägt vor, dass diese Nachrücksendung aus Amerika im Anführungszeichen Kühlschrank zu lange, es ist eine etwas eigenwillige Übersetzung gewesen von diversen Tools. Es geht im Prinzip um den Safe. Also dass die Originale dann bei Alan and Unwin liegen.
Hätte ja sein können, je nachdem, mit was für Farben der gearbeitet hat. Aber ich meine, wir wissen ja, dass er am liebsten mit Aquarell. Also das wüsste ich jetzt nicht. Aber.
Also und er hat eine Farbversion von The Hobbiton Across the Water fertiggestellt.
Oh.
Und Tolkien schreibt auch an Stanley Unwin und hofft, ihn beim nächsten Besuch in London, wahrscheinlich im November, zum Mittagessen zu treffen. Weil der nächste Tag war mir ja zu kurz. Ja, das war es dann jetzt im Prinzip soweit. Also hier kommt er nochmal eben auf den Urlaub kurz zu sprechen. Und zwar schreibt er mit auch an Stanley Unwin, dass er nur kurz Zeit hatte, um Alina Griffiths Arbeit an...
Elaine
Griffiths an die Arbeit an Clark Hall Übersetzung von Beowulf vor dem Urlaub zu überfliegen, wird aber hoffen, sie korrigieren zu können, sobald er nach Oxford zurückgekehrt ist.
Oh, wie cool. Darüber hatten wir es ja auch schon im Vorfeld mal vor ein paar Briefen, als Elaine das erstmal auftaucht, weil eigentlich sollte ja Tolkien diese Beowulf-Sache da, dieses Projekt machen, dann übernimmt ja Elaine, weil Tolkien ja einfach viel zu beschäftigt ist.
Ja, und jetzt soll er nochmal korrigieren. Also hier merkt er, ne, er ist ja gerade im Urlaub.
Ja.
Also das meine ich mit, also es ist so ein bisschen...
Ja. Und Elaine ist ja nachher die dann das Hobbit-Manuskript an Susan Dagnall gibt, die ja bei Alan and Unwin arbeitet. Also ne, da schließen sich gerade. Oh, schön.
Gut, und dann ist mein letzter regulärer Eintrag vom 16.
Oh, ja, ich habe am 19.
Das macht ja nichts.
Ja, aber es ist deins ist wahrscheinlich fröhlicher.
Ich habe doch die große Klammer.
Oh, danke. Gut, sehr schön. Hau raus.
Und zwar schrieb am 16. Firth an Tolkien, dass er die Exemplare von The Hobbit wie gewünscht versendet hat. Er schickt die Zeichnung eines Drachen zurück, die Tolkien für den Einband entworfen hatte. Und Firth stimmt zu, dass die Farbillustrationen im Safe von Alan and Unwin aufbewahrt werden dürfen.
Ah, schön. Nicht im Kühlschrank.
Nicht im Kühlschrank. als ich das in der... ich weiß ja gerade nicht mehr, was im englischen Original steht.
Schade, aber, ich wollte gerade fragen.
Aber als ich dachte so, wie könnte man das übersetzen? Nenn mal DeepL, ChatGPT und irgendwie meinten beide Kühlschrank. Ich so, okay. Aber Safe, es geht um den Safe.
Ja, okay.
So, dann hast du jetzt für den...
Ich habe am 19. noch eine Nachricht und zwar beschränkt das Deutsche Reich jüdische Buchhändler darauf, nur Bücher jüdischer Autoren an jüdische Kunden zu verkaufen. Also es dürfen keine Bücher jüdischer Autoren an nicht-jüdische Kunden verkauft werden.
Ja.
Aber immerhin gibt es noch jüdische Buchhändler, die Bücher verkaufen können. Also ist so, ja.
Gut.
Dann die große Klammer, bitte.
Die große Klammer.
Ich bin gespannt.
Wie gesagt, ich springe jetzt auch einfach mal vor. Mhm. Ein bisschen bis Ende des Jahres teilweise. Und zwar möchte ich jetzt einfach das Thema mit dem Buchdruck nochmal schließen. Im August wurden 6 Exemplare in einem Papierumschlag gebunden. Außerdem wurden die ersten 131 Exemplare gebunden. Und zwar bei Key and Whiting, die für Allen & Unwin von 37 bis mindestens 62 die Bücher gebunden haben. Also das ist noch, ging nochmal in eine eigene Firma.
Ja, dass das so von A nach B nach C.
Key Whiting haben unter anderem auch George Orwells 1984 gebunden. Oh. Also das ist eine ganz große, oder die Folio Society bis in den 70ern haben die ganzen Werke für die Folio Society gebunden.
Ach krass.
Also das ist noch so etwas. Und ich hatte es ja gerade gesagt, im September werden 438 Exemplare gebunden.
Mhm.
Im Oktober einmal 31 und einmal 300 Exemplare.
Aber ja.
Im November 100 Exemplare. Und nochmal 260 Exemplare und im Dezember dann die restlichen 228 Exemplare.
Also ich kann ja nicht gut rechnen, aber hieß es nicht irgendwie was von einer Erstauflage von 5000 Stück oder
1488. Volksmundig auch einfach 1500.
Okay, dann 1500 Stück. Aber ich dachte, die wären halt alle fertig zum Erscheinungstermin im September gewesen. Warum wird das denn so gestückelt?
Das ist relativ simpel und hat einfach mehrere Gründe. Wenn nämlich alle Exemplare gleichzeitig gebunden werden würden, hätte natürlich auch die Kosten auf einen Schlag bezahlt werden müssen.
Ah, und so hat man das halt monatlich aufgeteilt.
Genau, durch die Verteilung der Bindung über einen gewissen Zeitraum, also eines Jahres, können die Kosten auch entsprechend gestückelt werden. Und du kannst halt einfach sagen, so viel wie du gerade brauchst, lässt du drucken. Ich meine, dass wir heutzutage bei Calcutta irgendwie den neuen Hobbit als mit der Illustration von
Tove Jansson
rausbringt im Herbst.
Ja.
Da werden die nicht einzelne, die werden wahrscheinlich gleich fünfstellige Zahlen gleich drucken und binden lassen.
Ja.
Heutzutage hast du ja auch komplett andere Logistik und Lagermöglichkeiten. Ja. Und sollte also die Nachfrage für ein Buch zurückgehen, das wissen sie ja in dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Ach so, dann können sie das einfach auch anpassen.
Nee, war vor allem der Wert der ungebundenen Bücher.
Ja.
Wesentlich ja nur die Kosten für Papier relativ gering.
Okay.
Und ich habe versucht rauszufinden, für die Erstauflage von Die Gefährten.
Ja.
Anderes Buch kommt, aber einfach nur mal so, damit man mal weiß. Beliefen sich die Kosten bei 152 Pfund für den Druck, 273 Pfund für das Papier und 237 Pfund für die Bindung.
Krass.
Und das heißt, diese 237 Pfund, da kommen wir auch im übernächsten Brief nochmal zu, wenn es um Geld geht. Wir müssen immer noch denken, 37.
Ja, ja.
Auch wenn der Herr der Ringe jetzt...
Also 10 Pfund noch was anderes als heute 10 Pfund.
Ja.
Ja, 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 wesentlich.
Und dann hast du natürlich noch das Problem, und das haben wir auch schon bei Klett-Cotta und Co. gesehen, fertig gebundene Exemplare, besonders ja einen Schutzumschlag haben, sind ja viel anfälliger, was Beschädigung angeht.
Ja.
Als ungebundene Bögen, die du halt einfach in Kartons machst. Und die Methode zur Herstellung der Houghton-Mifflin-Exemplare, die ja auch erst noch aus den UK kam, variierten je nach den damaligen Umständen, je nachdem, wie viele Houghton-Mifflin jetzt bestellt hat. Und bei der früheren Auflage, also als Houghton-Mifflin seinen Bedarf im Voraus angeben konnte, wurden sie dem Houghton-Mifflin-Impressum auf die Titelseite gedruckt. Das heißt, da war das Cover nochmal etwas anders, aber die Druckbögen waren gleich. Und so konntest du halt einfach die Druckbögen nehmen, die fertigen Werke, und konntest dann sagen, okay, wir haben davon noch 100 übrig, weil sie nicht verkauft worden wären, als Beispiel.
Ja.
Aber Houghton Mifflin braucht noch 10 Stück, dann machen wir einfach das Houghton Mifflin Hardcover drum.
Ja, aber warte mal, das heißt, dass die amerikanische Ausgabe auch in Großbritannien gedruckt und gebunden wurde?
Teilweise.
Den Gedanken müssen wir uns mal merken für die nächste Folge zu Brief 15, weil da wird was erwähnt, was mich gerade stutzig macht, aber ich will dem nicht vorweggreifen. Deswegen merken wir es uns einfach mal. Also ich merke mir das auf jeden Fall. Aber einfach schon mal so ein Gedankenknoten, auch an alle, die uns zuhören. Das kommt nochmal.
Ja. Und dann einfach nur der Vollständigkeit, aber wenn Houghton Mifflin vor dem Druck der jeweiligen Sachen keine Bestellung aufgeben konnte, weil sie zum Beispiel noch nicht wussten, wie viele Exemplare sie haben wollten, wurden die Allen & Unwin Exemplare durch eine Stornierungsseite oder einer falls in der Haut ein Mifflin-Exemplar umgewandelt.
Ach.
Das heißt, je nachdem, wie man es dann gefalten hat, wurde das dann halt, konnte man es entweder rausschneiden oder irgendwie so, um halt eben diese Möglichkeiten zu bieten, für zwei Märkte das gleiche Buch, die sich nur an einer einzelnen Seite unterscheiden, zu produzieren. Und dann musstest du halt nur den einen Druckbogen zur Not austauschen, aber nicht das komplette Buch.
Wenn du jetzt zum Beispiel noch Illustrationen hinzufügen möchtest oder sowas.
Nee, zum Beispiel, also je nachdem, wie es ist. Also da gibt es halt einfach unglaublich viele Möglichkeiten.
Okay, oh, ist das spannend. Mhm.
Und das Ganze, wie gesagt, war ja ein riesen Rabbit Hole, weil ich da auf eine ziemlich coole Seite gestoßen bin, die ich euch auf jeden Fall in die Shownotes packe. Und ich kam ja heute Mittag runter und meinte, Anni, sagt dir die University of Reading etwas? Und damit ist nicht eine Universität des Lesens gemeint, wovon ich ausgegangen bin.
Sondern die Ortschaft Reading.
Genau. Und das ist nämlich eine staatliche Universität im Süden Englands, gegründet 1892, mit ihrem Universitätsstatus seit 26. Und sie liegt in der Stadt Reading, rund 60 Kilometer westlich von London. Und warum ist das relevant? Nun, unter der Sammlungsnummer MS3282 liegt die Sammlung von Allen and Unwin Archives.
Oh.
Das heißt, die University of Reading hat die Special Collecting wie in Milwaukee.
Mhm.
Und dort sind die kompletten Archive, das komplette Archiv von Allen and Unwin, unter der Nummer 3282 geschickt. Und
sollten wir da auch mal hinfahren.
Ja, man kann halt auch suchen. Dort, ich habe das aber irgendwie nicht hinbekommen. Ich war da dann zu blöd für. Wie gesagt, alle Links findet ihr in den Shownotes, wer sich da selbst mal machen möchte. Und wer es mir hier sehr geholfen hat, war Tolkienbooks.net, Early Hobbits.
Ja, cool.
Die hat auch alle Drucke und Printversionen bis irgendwie Druck 15 aus oder Ausgabe 15 aufgeschlüsselt. Auch wie viele Exemplare, wohin, wie gebunden und Co.
Ach,
und hat sich halt eben auch am Allen and Unwin Archive
das
bedient.
In Reading. Aha.
Genau.
Und so bist du da überhaupt drauf gekommen?
Und so bin ich überhaupt drauf gekommen. Und so bin ich auch zu den ganzen Zahlen gekommen.
Ja.
Weil es halt einfach eben in der Korrespondenz zwischen Allen and Unwin und Houghton Mifflin, der Korrespondenz, die im Archiv liegt.
Ach, oh, das wäre so spannend, diese Verlagsgeschichte mal irgendwie so genau
nachzuschlagen.
Aufzudritteln. Du warst ein bisschen enttäuscht, dass ich mit Reading nicht direkt das Lesen assoziiert habe, sondern eben die Ortschaft. Aber weißt du, woher ich die Ortschaft Reading kenne? Und du eigentlich auch. Aber wahrscheinlich ist das einfach schon ein paar Briefe zu lang her. Und zwar ist in Reading befindet sich die Oratory School, katholische Internatsschule, wo erst der Brief an John und dann der Brief an Michael hin adressiert wird, als sie dort sind. Wo es doch noch darum geht, dass Michael irgendwas abwählen möchte. Und
ja, das war in Reading? Ich dachte, das wäre in Oxford.
Nee, die ist in Reading. Die Oratory ist von Oxford, also die
der Verwaltungsapparat.
Ja, nee, kirchlich. Diese
Orden? Sekte?
Nee. Warte, wie übersetzt man das?
Sag's doch auf Englisch.
Ja, Oratory. Das ist das Oratorium, das Oxford-Oratorium.
Okay, der hat da einfach ein Ablegen.
Hat da halt irgendwie diese Privatschule oder diese katholische Internatsschule in Reading. Ja, und da hat man nämlich schon mal nachgeguckt, wie weit das von Oxford weg ist, weil wir ja dachten, das wäre ja da gleich um die Ecke. Mach's aber ja gar nicht. Und deswegen schreiben die da ja Briefe dann an ihre Kinder und die Kinder an ihre Eltern und so. Ja, kurzer Exkurs zur Eigenzitation.
Und ich würde sagen, dann können wir jetzt zumindest, was die Interimsfolge so angeht, erstmal einen Deckel drauf machen.
Oh mein Gott, tatsächlich.
Ja.
Wie lange sind wir jetzt beschäftigt?
Das kann ich dir nicht sagen.
Oh.
Wir sind auf jeden Fall über eine Stunde.
Okay.
Was halt auch einfach wieder zeigt, dass neben dieser Aufnahme, und das hatten wir in der letzten Folge, in der Folge Wie geht's weiter mit diesem Podcast ja schon erklärt, ist das ja mit viel Zeit und Aufwand verbunden. Und wir haben unter anderem bei myheritage.de, was eigentlich für den eigenen Stammbaum ist. Da kann man aber auch berühmte Persönlichkeiten einfach nochmal viel einfacher kartografieren, die jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt den großen Wikipedia-Artikel haben. Und so kann man dann einfach Rückschlüsse führen, ist dieser Unwin wirklich der Sohn von Jacob Unwin?
Ja.
Jacob Unwin hatte, glaube ich, irgendwie 10 Kinder oder Geschwister. Ui, also es war zu dieser damaligen Zeit ja nichts ungewohnt ist. Nicht alle haben ja auch das Erwachsenenalter erlebt.
Ja, ja. Aber halt umso schwieriger für uns heute, das halt nachzuvollziehen.
Und das kostet Zeit, aber das, auch die solche Dienste kosten dann auch Geld. Weshalb hier einfach nochmal die Überlegung ist, wer halt diese Briefe unterstützen möchte, kann das natürlich über eine kleine Spende oder eine Zahlung auf unser Geschäftskonto tun. Oder wenn er sagt, er möchte auch ein bisschen noch was davon haben, folgt uns einfach auf Steady. Da geht's dann ja schon ab 6 € im Monat los oder 60 € im Jahr. Und damit könnt ihr oder ermöglicht ihr halt eben auch, dass wir uns so ein für die anderen Briefe, und Anja hat gerade schon gesagt, für den Brief 15 werden die erwähnten Personen zweistellig. Und das hilft uns natürlich in der Recherche. Also da könntet ihr, also wenn ihr wissen wollt, was mit eurem Geld passiert, Anja und ich fliegen nicht auf die Malediven, wir kaufen uns nicht die 5. Finca.
Na gut.
Auch keine Blockhaushütte in Norwegen. Wir gucken einfach, dass wir das Geld, was reinkommt, eben auch in das Projekt entsprechend fließt.
Ja. Das stecken wir alles in die Minenarbeiten, die wir für unsere Kaninchenlöcher brauchen.
Ja, ich war schon kurz davor heute, weil Anni wirklich unglaublich lange und unglaublich tiefe Kaninchenlöcher, denen wir dann im nächsten Brief wir gemeinsam spannend folgen können, war ich schon kurz davor, dass Dito fliegt nicht zu hoch, um zu dichten, mein kleiner Freund, sondern buddel nicht zu tief, mein kleines Weib.
Sonst stößt du auf den Ballrock. Ich habe jetzt angefangen, zwischen den verschiedenen Kaninchenlöchern sozusagen
Verbindungstunnel?
Ja, so Quertunnel zu graben.
Verbindungstunnel?
Ja, damit ich nicht zu sehr in die Tiefe komme. Allerdings wird es dann halt trotzdem sehr tief, also inhaltlich. Egal, ich möchte nicht vorwegnehmen, was wir in der kommenden Folge, auf die ich mich schon sehr freue, alles erfahren werden. Aber so ein bisschen Foreshadowing, ja, da sind schon tolle Sachen auch dabei. Immerhin haben wir uns jetzt über eine Stunde historische Einordnung in der Folge gespart. Das haben wir jetzt mal so ganz galant ausgekoppelt.
Und auch da könnt ihr uns gerne schreiben, ob euch das zu viel war, ob das zu wenig war. Einfach an feedback@tolkiens-briefe.de. Denkt immer schön dran, uns einen Kommentar dazulassen auf der Plattform, die uns hört. Und natürlich empfiehlt uns weiter.
Genau. Und ansonsten auch gerne per Discord. Da könnt ihr auch mit anderen Zuhörenden immer gut in Kontakt treten. Da war ja neulich auch ein Hinweis, bitte nicht aus den Kaninchenlöchern wieder zu schnell auftauchen, dass das gerade das Tolle sei. Das ist zum Beispiel so ein Feedback, das hat mir total geholfen, weil ich mir da halt nie sicher bin.
Genau, ich habe in der Zwischenzeit den kompletten Kellerbereich bei uns umgebaut.
Den echten Keller.
Den echten Keller.
Den
ich muss ja die Zeit sinnvoll nutzen, weil ich war mit meinen Sachen früher fertig.
Ja, irgendwie schon, aber ich sag mal so, über 10 erwähnte Personen, das geht halt auch nicht mal so eben. Ne? Man will ja dann auch
gründlich sein.
Gründlich. Und mein Hauptproblem ist ja, ich versuche mich ja kurz zu fassen. Würde ich das nicht tun, wäre ich wahrscheinlich schneller fertig, aber die Folgen würden umso länger werden. Also die längere Zeit, die ich im Vorfeld investiere, führt dazu, dass die Sachen...
Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen.
Nicht?
Nein.
Warum?
Jetzt fordern die Leute längere Folgen, wenn es die Vorbereitung kürzer dauert.
Ja, das ist so gut. Können wir machen.
Also, ne, überlegt euch, ob ihr uns bei Steady folgt. Schreibt uns Kommentare, empfiehlt uns weiter. Und am besten...
Schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions. Im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.